Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte. Einem begleitenden Medienformat zum Magazin Vögel. Ich selbst bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin, und unterhalte mich heute in unserer allerersten Folge mit Professor Dr. Martin Kraft, einem langjährigen und geschätzten Autoren des Magazins. Er ist promovierter und habilitierter Biologe und seit 2016 erster Vorsitzender des Marburger Instituts für Ornithologie und Ökologie. Das Institut beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den Auswirkungen von Windenergiegewinnung auf die Vogelwelt und dem Zugverhalten verschiedener Arten. Außerdem betreut Professor Kraft ein 750 Hektar großes Vogelschutzgebiet im Lahntal zwischen Marburg und Gießen. Professor Kraft liefert nicht nur saisonale Updates zum Vogelzug, sondern auch zum Insektenaufkommen, zum Bruterfolg und zur Wetterlage. Er bereichert das Heft außerdem immer wieder mit Bestimmungsartikeln, wie aktuell einem Zweiteiler über Ammern im Schlichtkalt, und beantwortet teils knifflige Leserfragen. Ein weiteres seiner Kernthemen, welches ihm sehr am Herzen liegt, ist die Auswirkung vom Klimaschutz auf die Vogelwelt. Hierzu hat er bereits zahlreiche Artikel und Gutachten nicht nur im Vögelmagazin veröffentlicht. Und jetzt freue ich mich, Professor Martin Kraft am Telefon zu begrüßen. Hallo lieber Martin, wo erwische ich dich gerade?
Ich gucke aus dem Fenster in meinem Wohnzimmer, ich habe ein paar Ablagearbeiten gemacht und sehe leider, dass es dichter Nebel herrscht da kann man gar nicht durchgucken. Ich wollte eigentlich schon mal früh raus heute und dachte, die Sonne scheint, aber ich denke mal, wenn ich weiterfahre in Richtung Hinterland, so wie wir es nennen, Richtung Gladenbach, da ist es ein bisschen höher und kann sein, dass da die Sonne scheint.
Ja, hier sieht es auch nicht viel besser aus. Wir haben zwar heute ausnahmsweise mal keinen Nebel, ist wahrscheinlich dem Wind geschuldet, der uns hier im Norden momentan heimsucht, aber der Himmel ist auch grau und momentan keine Aussicht auf Besserung. Normalerweise sehe ich von dir ja immer Bilder mit wunderschönstem blauen Himmel, super Wetter. Ihr scheint eindeutig von der Wetterfee milder bedacht zu werden als wir hier im Norden.
Oktober war ja fast nur schönes Wetter, nur Sonne und teilweise Temperaturen bis 27, 28 Grad. Mhm. Das kenne ich, das gibt es manchmal, dass wir so hohe Temperaturen Mitte Oktober haben, aber dass so oft die Sonne scheint, ne, und alles grün ist wie im Frühjahr und dann der November da weitermacht, wo der Oktober aufgehört hat. Das ist unglaublich. Gestern war es zum Beispiel auch traumhaft schön, die ganzen Tage schon. Und ich wette, dass heute auch noch die Sonne rauskommt. Wenn nicht, fahre ich nur ein bisschen höher. Marburg hat ja auch die Lahnberge, vielleicht sind die schon oben frei. Das ist so 350 Meter hoch, kann sein, dass da schon die Sonne scheint.
Ja, es wäre dir auf jeden Fall zu wünschen. Du versorgst uns ja regelmäßig in jeder Ausgabe mit einem aktuellen, wir würden hier im Norden Wasserstand sagen, zu Bruterfolg, Vogelzug. Was würdest du denn sagen, wie sich der Hitzesommer in diesem Jahr, der ja in den Medien eigentlich permanentes Dauerthema war und ja wenig positiv bedacht worden ist, wie der sich auf unsere Vogelwelt ausgewirkt hat?
Ja, das, was in den Medien abläuft, das hat ja nur noch mit Einschaltquoten zu tun, weil schönes Wetter bei denen schlimm war. Der Özden Terli hat sogar mal gesagt, man könne nicht mehr von schönem Wetter reden, dann, wenn es so trocken ist. Ich habe ja immer mal wieder auch bei Facebook was gepostet. Mhm. Oder auch in unserem Orni-Chat, der sich Freebird nennt, wo Leute wirklich den Weltuntergang schon prophezeiten. Ich habe gesagt, paar Tage Regen, alles ist grün, und genauso ist es gekommen. Und für Vögel und Insekten war dieser Sommer natürlich ein Segen. Wir Menschen sehen das immer so, als ob wir nur die Einzigen wären, die auf diesem Planeten lebten. Das ist aber nicht so. Es gibt auch noch Tiere und es gibt auch wärmeliebende Tiere und es gibt viele Tiere, die von Wärme im Frühjahr und im Sommer selbstverständlich profitieren. Das ist nicht immer so, dass alles negativ ist. Mag sein, dass hier und da vielleicht ein paar Amphibien keine großen Erfolge hatten, weil Gewässer ausgetrocknet sind, aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen, solche Angaben, weil wir haben in Wäldern auch kühlere Temperaturen gehabt und nach wie vor relativ viel Wasser noch, weil es ja im Winter ein Hochwasser gegeben hatte. Und das unterscheidet uns auch zum Beispiel vom letzten Jahr, wo zwar der Sommer schlechter war, aber im Winter hat es nicht geregnet und da war es im Sommer eigentlich mit den Wasserständen schlechter als in diesem Jahr. Mhm. Da wird auch viel Unsinn geredet und manchmal denke ich, die machen bewusst irgendwelche Falschmeldungen. Aber die Vögel, nehmen wir mal die Mauersegler, Die hatten 2003 in dem warmen Sommer erstmalig Zweitpoten, was wir vielfach kontrolliert haben, in diesem Jahr auch. Rauch- und Mehlschwalben konnten dreimal brüten. Feldlerchen auch 2 bis 3 Mal. Viele Vögel, die sich von Insekten ernähren, hatten gute Bruterfolge. Und wenn ich die Kranichzahlen mir ansehe und auf die Fotos gucke oder auf die Rufe höre, dann haben die in diesem Jahr einen deutlich höheren Bruterfolg offenbar als im letzten Jahr. Und überall sah man viele Jungvögel, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen, all diese wärmeliebenden Arten, Wendehals. Die haben von diesem wunderbaren Sommer profitiert. Und bei den Insekten war es so, dass wir Insekten gefunden haben, die wir seit 40 Jahren nicht mehr hatten. Da denke ich zum Beispiel an den schönen Baumweißling, den ich sogar 1968 das letzte Mal fand. Überall gab es Taubenschwänzchen, überall Wildbienen, Wespen, die sind ja alle wichtig für die Bestäubung von Pflanzen, ne? Und letztlich auch dann für uns. Es gab eine riesige Obsternte. Es hängt immer noch alles voll. Äpfel, Birnen, Zwetschgen, Kirschen und alle möglichen anderen Beerenstreu, ob das Ebereschen oder Schneeball ist, überall hängen jede Menge Früchte dran. Alles voller Eicheln zum Beispiel, die jetzt von den Eichelhähern geerntet werden, von Rabenkrähen, Walnüssen und weiß ich was alles. Also für mich war das ein wunderschöner Sommer. Das liegt aber auch daran, dass ich die Sonne liebe und die Wärme liebe. Aber zwar längst nicht so negativ, wie es dargestellt wurde. Und das machen die ja in den letzten Jahren jedes Jahr. Ist ja jedes Jahr, fällt ihnen irgendwas ein, was schlecht ist und machen den Leuten Angst und weiß ich was alles. Das ist nicht gut und ist auch falsch oft.
Ja, man hat das Gefühl, dass besonders das Geschäft mit der Angst momentan boomt und vor allen Dingen negativ Schlagzeilen da.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, sich verkaufsfördernd auswirken sollen. Ja. Ja, was uns natürlich auch ganz besonders aufgefallen ist, ist die Vielzahl an Insekten, dankenswerterweise, und das liegt vielleicht an der doch trockenen oder den langen trockenen Phasen, wenig Mücken, aber ansonsten haben wir ja auch sehr viele Insekten zu verzeichnen gehabt. Allerdings erstaunlicherweise wenig Kraniche. Also man hat im Sommer doch die ein oder andere Kranichfamilie mit Küken gesehen, aber jetzt zum Kranichzug ist es vergleichsweise wenig. Auch wenn ich jetzt natürlich nicht genaue Zählungen vorgenommen habe, aber im Vergleich ist es doch gefühlt weniger als in den Jahren davor. Das kannst du nicht bestätigen.
Auf keinen Fall, denn die Kraniche nehmen von Jahr zu Jahr zu. Und in diesem Jahr sieht es so aus, dass wir möglicherweise sogar unseren hessischen Rekord von in der letzten Saison bis zu 440 oder fast 450.000 bei mindestens 550.000 Kranichen, die die Westroute ziehen. Wir sind jetzt schon bei fast 400.000 angelangt. Also ich denke, dass das noch mehr wird als im letzten Jahr. Und ich mache ja den Kranichzug systematisch schon seit 1987. Systematisch heißt, es wird genau gezählt. Davor habe ich das natürlich auch gemacht, auch als Kind schon. Aber da waren die Zahlen weitaus nicht so hoch, also deutlich niedriger. Und in den letzten Jahren, die wir das systematisch machen, gibt es kein einziges Jahr, wo mal die Zugzahlen deutlich nach unten gingen. Die gehen immer deutlich nach oben mit Schwankungen natürlich. Gibt auch mal dann in dem einen Jahr vielleicht ein bisschen weniger so, aber insgesamt ist ein eindeutiger Aufwärtstrend. Und ich prophezeie, dass wir den Rekord vom letzten Jahr, Rekord natürlich in Anführungsstrichen, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwelche Rekorde schaffen wollen, aber wir haben die Zahlen, wir haben die Fakten, dass diese Zahl noch übertroffen wird. Da hatte ich ja auch in Vögel drüber berichtet, letztes Jahr oder im Frühjahr dann. Ne? Der Kranichzug dauert ja bei uns immer bis etwa Anfang, Mitte Januar. Und das sind, wie wir wissen, deutsche Kraniche, die zuletzt nach Süden dann ausweichen, wenn es denen nicht mehr gefällt, zu kalt wird oder hohe Schneelagen, weiß ich was. Es wollen ja immer mehr Kraniche auch in Deutschland überwintern.
Ja, das
sind dann
auch
die ersten, die wieder zurückkommen. Da liegt manchmal nur ein Tag dazwischen. Was mir aufgefallen ist, seit den vielen Jahren, wenn solche Kälteeinbrüche, sagen wir mal Mitte Februar kommen, dann hat man nur noch ganz wenige Kraniche, die nach Südwesten ausweichen, diese Kälte- oder Schneeflucht machen. Die meisten harren dann aus. Ich kenne Fälle, wo es dann auch in Thüringen, auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen, minus 18 Grad waren, hohe Schneelagen dann so Mitte Februar. Und die Kraniche trotzdem dort geblieben sind, weil die durch die Tageslänge spüren, Es wird Frühling und nicht Winter. Ne? Das ist meistens Mitte Januar gehen sie noch oder bis Mitte Januar noch nach Südwesten. Und das auch in den letzten Jahren nicht mehr so stark. Also es wollen immer mehr Kraniche überwintern. Das wäre natürlich blöd oder bei uns nicht so schön, wenn sich alle Kraniche das einfallen ließen, um zu überwintern. Das wird auch nicht so geschehen, weil die nordischen Kraniche ja immer noch sehr weit nach Süden ziehen, ne? Bis nach Südspanien, teilweise noch weiter, sodass wir immer mit dem herrlichen Kranichzug rechnen können. Und wer noch nie im Raum Marburg war und das erlebt hat, das kann man auch nicht mit den Standplätzen vergleichen, wo man 2-3 Stunden dann riesige Mengen hat, die einfliegen. Bei uns geht das ja manchmal einen ganzen Tag lang, dass der Himmel voller Kraniche hängt. Und wir haben schon Tagessummen von über 80.000 Kranichen gehabt. Und
ja, das wenn sind die unvorstellbare Zahlen.
In der Luft hängen und dann kreisen, weil sie Aufwinde nutzen wollen, manchmal noch Kormorane mitfliegen oder Gänse oder Saatkrähen oder Rotmilane oder Mäusebussarde, die bei uns ja auch in großer Zahl durchziehen, das ist einfach für mich immer noch der Höhepunkt des Vogelzuges.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen und ich werde auf jeden Fall spätestens im nächsten Jahr zu Besuch kommen und mir das auch mal mit ansehen. Das scheint ein wahnsinniges Spektakel zu sein, das man nicht verpassen darf.
Im Frühling ist es natürlich auch gut, nur da ist es so, da ist ein bisschen weiter westlich verlagert das Ganze oder nordwestlich, aber der Marburger Raum wird auch im Frühjahr mit 150 bis 200.000 Kranichen überflogen. Das ist immer sicher, dass man im Marburger Raum Kraniche sieht. Wenn wir den Großraum nehmen, sowieso, aber auch direkt über Marburg. Ich kenne Tage, da ist der Korridor nur 10 Kilometer breit und sie ziehen alle über mich, so wie es am Dienstag war und auch am vergangenen Sonntag, wo wir über 40.000 hatten. Davon sind bestimmt 30.000 direkt über mich geflogen oder so. Und das ist immer wahnsinnig, weil ich habe dann immer das Gefühl, dass ich mit ihnen reden könnte. Und mit Kranichen, das ist unglaublich, da verbindet mich etwas ganz Besonderes. Ich habe sie schon mehrfach gehabt, dass wenn die über mich zogen, die 2 Pfeilspitzen machen und plötzlich so ein großes M wie mein Anfangsbuchstabe. Es wird natürlich auch für Markus oder Manfred oder Michael oder Matthias gelten, aber ich fühle mich dann immer gut. Und das ist sogar schon passiert, wenn Leute mit mir draußen waren und Kraniche guckten. Und dann sagt, das gibt's doch nicht, dann machen die tatsächlich ein M. Gibt es da Fotos von.
Das ist ja das eine tolle Geschichte.
Man kann das gar nicht beschreiben, diese Rufe, diese klagenden, lauten Rufe, die man kilometerweit hört und dann fliegen die über einen. Manchmal gehen sie auch runter, auch bei uns. Das ist einfach ein einziger Traum.
Ja, das klingt fantastisch und es klingt tatsächlich so, als wenn du da einen ganz besonderen Draht, vielleicht nicht nur zu diesen Vögeln, sondern allgemein zur Natur hättest.
Ja, ich erinnere mich 2014, wo es Ende November nochmal um die 20 Grad warm war und wo dann ein Einflug von Pfahlseglern war, wie in diesem Herbst ja auch. Die werden dann mit den Südstromen mitgezogen und man hat dann auch die Chance, Pfahlsegler bei uns zu beobachten.
Ja, hast du denn allgemein das Gefühl, dass sehr viele Arten jetzt in diesen oder nach diesen warmen Sommern in Deutschland einfliegen, die wir hier normalerweise nicht beobachten würden? Ich glaube, du hast in deinem Sommerrückblick unter anderem von einem Silberreiher der Unterart Modesta gesprochen. Und immer mal wieder finden Arten Erwähnung, die man hier normalerweise nicht beobachtet in Deutschland oder sehr selten.
Also mit den Silberreihern ist es ja sowieso so, dass die etwa so Ende der 80er Jahre vermehrt einwanderten. Und von Farbbringungen wissen wir, dass viele Jungvögel aus Ungarn stammen, die in Ungarn als Jungvögel beringt wurden. Und dann nicht nach Süden oder Südwesten oder wo auch immer hin wandern, jedenfalls nach südliche Gefilde im Herbst, sondern dann nach in der sogenannten postnuptialen Phase, wenn sie diese Dispersion machen, die Jungvögel, umherstreifen, dann wandern die plötzlich in nördliche Richtungen und tauchen bei uns auf, ne, viele Silberreiher. Und in diesem Jahr, das gibt es ja auch schon an anderen Stellen, hatten wir also einen Silberreiher, der von den Merkmalen her, ich kenne die ja auch, weil die auch in Australien vorkommen beispielsweise, gibt verschiedene Formen von den rotbeinigen und schwarzschnäbeligen. Und der sieht immer noch so aus, der hat immer noch einen schwarzen Schnabel und rote Beine, hat sich also nicht verändert durch irgendwelche Farbveränderungen in den Beinen oder auch durch Mauser beispielsweise, weiß ich was da. im Gefieder andere Strukturen auftreten mit weniger Schmuckfedern, was auch immer gibt und so. Und die legen ja sowieso dann im Herbst auch ein Schlichtkleid an. Jedenfalls sieht er noch genauso aus wie vorher, hat also einen etwas zierlicheren Schnabel und knallrote Beine. Das ist fantastisch. Und er ist immer noch da, der wurde vor wenigen Tagen noch gesehen. Und dann merkt man natürlich auch, dass so wärmeliebende Arten wieder häufiger werden. Zum Beispiel der Bienenfresser, ist klar, der hat seinen Bestand ja überall vervielfacht sogar. Ne? Dann gibt es auch wieder mehr Grauammern und Wendehälse, diese ganzen wärmeliebenden Arten. Und neu sind halt so Arten wie die Kappenammer beispielsweise oder auch die Zwergschabe, die ja in Bayern schon gebrütet hat. Das sind alles Arten oder Nachtreiher, die werden in den nächsten Jahren bei uns vermehrt einwandern und auch im Bestand zunehmen. Was mir auffällt, und das sage ich immer ganz bewusst, was ich nicht verstehe, dass Riesenkampagnen auch vom NABU gemacht wurden, dass der Kuckuck aussterben würde, weil er immer später zurückkäme und nicht angepasst sei an die Wirtsvögel, die früher zurückkämen, der Kuckuck aber nicht. Das ist ökologischer Schwachsinn, muss ich ganz knallhart sagen. Das kann nur von Leuten kommen, die draußen keine Vögel beobachten. Denn der Kuckuck kommt in den letzten Jahren, mit dem Kuckuck habe ich mich seit vielen Jahrzehnten beschäftigt, eigentlich schon immer, wo wir auch die Phänologie dann feststellen, also wann kommt der erste Kuckuck, und nicht immer sinkt der erste Kuckuck gleich. Das kann passieren, wenn man Glück hat, singt der Kuckuck, ist ja der Gesang, nicht der Ruf. Mhm. Das Lied Kuckuck, Kuckuck, rufst aus dem Wald, ist eigentlich falsch, es müsste heißen, Kuckuck, Kuckuck, singt's aus dem Wald. Na, jedenfalls kommen die immer früher. Wir hatten schon Daten des Kuckucks am 1. April, kein April-Scherz, wahre Kuckucke. Und wenn man sie bei etwas schlechterem Wetter in den letzten Jahren nicht hört, dann sind die trotzdem da. Da weiß ich, dass der Sven Portig beispielsweise Bilder gemacht hat, wo er plötzlich einen Kuckuck mit einer Raupe im Schnabel gefunden hat. Und wir dachten, oh, jetzt kommen sie doch später. War aber nicht der Fall. So kann ich feststellen durch diese Langzeitstudien, dass der Trend als Langstreckenzieher beim Kuckuck früher zu kommen eindeutig gegeben ist. Also diese ganze Geschichte, die da kolportiert wurde, war ornithologisch, faktisch komplett falsch. Und was wir auch in den letzten Jahren feststellen, dass der Kuckuck sehr deutlich zunimmt in vielen Bereichen, bei uns sowieso, aber auch in anderen Bereichen, auch in anderen Bereichen Deutschlands. Und dass er seit, ich glaube, lass mir überlegen, das war glaube ich 2018, seit 2018 offensichtlich eine zweite Brutperiode machen kann. Wir haben dann zum Teil Ende Juli, Anfang August noch singende Kuckucke und auch blubbernde Weibchen.
Genau, das ist mir auch aufgefallen.
Die dann noch da sind und auch Vögel parasitieren. Ich habe es gesehen, dass sie noch an irgendwelche Vögel, also in irgendwelchen Büschen oder am Boden irgendwo verschwinden, offenbar Eier legen, schwupps, sind sie dann weg. Und ich messe auch immer mal oder gucke auch immer mal, wann kommen Jungvögel. Und ich hatte auch mal eine Arbeit vergeben, ich glaube, es war eine Masterarbeit über den Kuckuck. Und da stellte sich heraus, dass diese Jungkucke, wo auch immer da erbrütet wurden, auch deutlich später erscheinen können als in den letzten Jahren. Und das zeigt, dass möglicherweise sich da auch eine Veränderung abspielt, ne, die positiv zu sehen ist. Weil die wärmeliebenden Arten oder dadurch, dass sie früher kommen können, der Sommergut ist dann, die insektenfressenden Arten haben ja dann ein viel größeres Zeitfenster. Und ich wehre mich dagegen zu sagen, dass alles schlecht ist, dass so viele Vögel aussterben und dass es ganz, ganz schlimm ist, alles. Dagegen wehre ich mich deshalb, weil ich da geprägt wurde in meiner AG Ökologie, der erste Ökologe in Deutschland, der eine C4-Stelle bekam, war ja Professor Remmert in Marburg. Er hat immer gesagt, bevor man nicht Langzeitstudien hat und klare, statistisch signifikante Trends hat, und da reichen 10, 20 Jahre bei weitem nicht aus. Manche machen dann Publikationen mit 2 Jahren oder 5 Jahren, wollen irgendwas aussagen. Da haben wir früher schon immer gesagt, in der Abteilung Mikroerg mal Kilo Pub, also Mikroergebnis mal Kilo Publikation. Man braucht lange Jahre, also mindestens 40, 50, noch mehr Jahre. Und das sage ich deswegen, weil aktuell sich wieder etwas abspielt, was weder meine Freunde, die sich mit Ornithologie beschäftigen, also ausgebildete Ornithologen auch oder Ökologen, die ich kenne noch aus unserer Abteilung, noch ich, erklären können, wie Phönix aus der Asche haben wir in den letzten Jahren, deutet sich das schon an, und in diesem Jahr ganz besonders, viel mehr Kiebitze als noch vor 10 Jahren, wo es so stark nach unten ging. Ich habe mal eine Veröffentlichung gemacht, da geht es ganz dramatisch mit den Brutbeständen nach unten. Aber diese Kiebitze, die jetzt in großer Zahl wieder erscheinen im Herbst, fast schon so, wie es früher war. Ich hatte am Sommer über 4.500 Kiebitze. Früher hatten wir dann im Herbst auch mal Tagessummen von 15, 16, 17.000. Aber der ist plötzlich wieder einen großen Trupps da. Wir hatten 2 Trupps, die waren über 1.000 Vögel stark, die gezogen sind. Früher war das normal, da zogen ganze Bänder ab. Und die letzten Jahre deutet sich das ab, während davor man nur noch wenige Kiebitze im Herbst hatte. Und das ist auffallend. Wir können es nicht ergründen. Manchmal irgendwo müssen sie erbrütet worden sein. Es sind ja auch Jungvögel dann dabei bei den großen Mengen. Und man hat ja auch hier und da wieder bessere Bruterfolge, weil man die Kiebitze auch mehr schützt, weil Zäune drumherum gemacht werden, um sie vor Prädatoren zu schützen, dass keine Füchse, Dachse, Marder und Waschbären ran können. Und wenn Luftprädatoren kommen, wissen wir, wenn die erstmal eine gewisse Größe haben, die Population, dann können die Luftprädatoren leicht bekämpfen, die greifen die ja an dann. Ne? Und so,
ja, das habe ich auch schon live beobachtet, wie das aussieht.
Bessere Bruterfolge gibt. Genau.
Ja, ganz erstaunlich. Also das sind ja schöne, positive Nachrichten.
Das ist ganz aktuell so und das freut mich natürlich. Und wenn ich das dann schreibe und publiziere, bin ja oft mit Leuten, die auch für Vögel schreiben, da ganz eng mit einigen jungen Ornithologen, die das dann auch bestätigen. Und da merke ich, das sind nicht nur Eintagsfliegen, die in unserem Raum sich abspielen, sondern dann schon überregional, ne, dass überall wieder Kiebitze gemeldet werden. Und das ist eine schöne Sache. Da gibt es natürlich die neuen Plattformen, die man heute hat, ne, wo sowas auch bestätigt wird. Ich bin ja mit jungen Leuten, die sehr gut im Feld unterwegs sind, fast täglich verbunden. Und das ist interessant, welche Übereinstimmungen dann zu finden sind, ne, die sich da abzeichnen. Das ist das Schöne an der ornithologischen Arbeit.
Auf jeden Fall. Hast du auch das Gefühl, dass sich gerade in den letzten Jahren wieder deutlich mehr Leute für die Ornithologie interessieren, dass es auch wieder junge Leute begeistern kann? Man hatte meiner Meinung nach das Gefühl einige Jahre lang, dass das ein bisschen als unpopulär oder angestaubt angesehen wurde und jetzt doch in den letzten paar Jahren wieder einen ganz schönen Aufschwung erlebt hat. Vielleicht gerade mit den sozialen Medien, mit denen es sehr leicht ist, sich auszutauschen. Also wenn ich bei Instagram, bei Facebook gucke, gibt es wirklich wahnsinnig viele Leute, die sich mit Vogelbeobachtungen beschäftigen, die sich über Zugverhalten austauschen oder sich gegenseitig unterstützen, auch mal knifflige Bestimmungsfragen zu klären. Ist dir das auch aufgefallen, oder hast du auch das Gefühl, dass das wieder populärer wird oder interessanter wird für die Menschen?
Auf jeden Fall, den Trend kann ich voll bestätigen. Es war viel, viel schlimmer schon. Es ist deutlich besser geworden. Ich habe ja ständig mit jungen Leuten zu tun, weil ich auch noch Kurse anbiete über die Uni. Ich habe ein Profilmodul, das nennt sich vertiefende Artenkenntnis in der Ornithologie, aber auch insgesamt. Und selbstverständlich hat das auch mit den Medien zu tun, mit Instagram oder Facebook und so. Wenn man mit Begeisterung etwas erklärt, was ich eigentlich immer mache, wenn ich meinen Studenten nicht nur Vögel zeige, sondern andere Organismen und ihnen Aufgaben mitgebe, guckt, wir sind in einem Chat drin, das gab es früher nicht, wir haben ja einen WhatsApp-Orni-Chat, der nennt sich Freebird, das ist zwar abgeleitet von einem Rocksong von Lynyrd Skynyrd, Freebird, aber da sind die drin, wir haben jetzt noch einen neuen gegründet, der nennt sich Blackbird, von dem Song der Beatles abgeleitet. Ja. Fotografiert alles oder beschreibt alles, was ihr sehen könnt, von der letzten Raupe bis zum schönsten Schmetterling, Blumen, alles kann da rein, nicht nur Vögel. Die müssen ja auch Gott sei Dank, in der Botanik an der Uni gibt es auch einen Herrn, den ich gut kenne auch, der macht noch diese Herbarien, müssen die anlegen.
Oh ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern aus meinen Studentenzeiten.
Zum Beispiel der Sven Portich, ne, der ja schon als kleiner Junge mit mir rumbrannte, weil ich seine Eltern gut kenne und der ein absoluter Naturliebhaber ist. Der war wie ich früher nur draußen jeden Stein umgedreht. Und wenn der jetzt wunderschöne Bilder macht, oder Christian Höfs und andere auch, Bastian Meis und wie sie alle heißen, die jungen Leute, wenn die ihre Bilder dann sehen und die machen wirklich schöne Bilder und die auch bei Facebook sind ja immer noch viele drin oder schöne Zeichnungen machen, wie beispielsweise mein guter Freund Michael Frede oder auch der Christopher Schmidt, dann hat man ja gewisse Reflexionen, dann können sie Kalender anbieten oder die Zeitschriften spielen natürlich auch eine Rolle. Und diese sozialen Medien finde ich sehr, sehr wichtig, auch für mich, weil ich ja weltweit vernetzt bin und da immer wieder Kontakte kriege. Als du nach Kolumbien fuhrst, da hatte ich schon längst lange Kontakte zu Kolumbien, zu auch Leuten, die da schon waren. Es gab immer eine Station in Santa Marta von der Uni Gießen und der Jochen Tamm, Dr. Jochen Tamm, der früher auch für Vögel geschrieben hat, der war schon in den, ich glaube, in den 80er Jahren oder Ende der 70er Jahre schon mal ein halbes Jahr in Kolumbien. Von daher weiß ich, und ich habe auch die neuesten Bücher für Vögel Kolumbiens, was sich da abspielt, oder jetzt dadurch, dass ich diese neue Gastprofessur in Uganda bekam mit dem Kenneth Musiima, und wir sind halt, oder Australien, ich bin in vielen Foren drin, und dazu ist auch Facebook gut, weil viele Ornithologen bei Facebook sind und da spornt man sich gegenseitig an, wenn sie dann so Plattformen haben wie Naturgucker oder ornitho.de und man sieht, wie die Vögel sich bewegen, und dann kann man immer mehr Leute mobilisieren. Aber was sehr, sehr wichtig ist, dass die Leute, also junge Leute, davon abkommen, dass sie alles nur noch übers Handy machen. Und es gibt natürlich Apps, da kann man Tiere und Pflanzen bestimmen, das okay, man lernt ja auch dadurch. Aber ich sage, guckt in die Luft, immer wieder in die Luft, gucken wie Hans Kugel in die Luft, beobachtet alles, was da kreucht und fleucht. Diese Begeisterung, die in mir selber immer noch drinsteckt, wenn die überfärbt oder übertritt auf die jungen Leute, Kinder und so, da mache ich dann besonders intensiv, da reiße ich die Augen auf und dann sieht man, wie die rumhüpfen und Insekten fangen mit ihren Keschern und so, das habe ich auch schon für Kindergärten sowas gemacht, immer behauptet, dass die jungen Leute sich nicht mehr für die Natur interessieren würden, aber das stimmt gar nicht. Also ich kann das nicht behaupten, ich behaupte das Gegenteil, weil diese Leute, Remmert sagt immer diese, wie hat er immer gesagt, diese Biestermänner oder Biesterfrauen, Leute, die nur draußen sind, sich mit Tieren gut auskennen, die scheinen mir so allmählich wieder anzuwachsen. Und das ist ein richtig guter Trend und den muss man dann auch fördern, die Leute selber animieren zu beobachten. Also mir gelingt das ganz gut und anderen auch. Und da hat das soziale Netzwerk maßgeblich zu beigetragen.
Wunderbar, das ist tatsächlich auch mein Eindruck. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir mit dem Einstieg jetzt zum Beispiel in neue Formate wie Podcasten da auch dem Trend noch etwas mehr Nahrung bieten können, indem wir eben auch noch andere Sachen anbieten als das ganz klassische Printformat. Wenn du davon sprichst, dass du dich wahnsinnig viel mit dem Zugverhalten, nicht nur von Kranichen, sondern von allen möglichen Vogelarten beschäftigst, dann ist ja jetzt gerade durch die Medien gegangen, dass der große Brachvogel beim Zug doch über die Ostsee sehr viel tiefer fliegt, als man eigentlich angenommen hat und da häufiger als eben auch angenommen mit Offshore-Anlagen kollidiert. Welche Arten wären denn an Land oder jetzt im Feld diejenigen, die besonders betroffen sind und besonders in Höhen fliegen, in denen sie mit Windkraftanlagen kollidieren könnten? Ich weiß, dass du dich sehr viel mit dem Thema beschäftigt hast und auch schon sehr viele Beiträge bei uns im Heft dazu publiziert hast, nicht nur bei uns, sondern auch noch in vielen anderen Medien und da sehr präsent und sehr engagiert nachforschst. Deswegen wäre dazu eine Einschätzung von dir mit Sicherheit nicht nur für mich spannend, sondern auch für unsere Hörer.
Also da kann ich gleich sagen, dass das bei mir zufällig begann, dass ich feststelle, dass Vögel kollidierten. Das war 1992, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, schon, also schon 20 Jahre her, an Windkraftanlagen im Vogelsberg. Und zwar war der erste Vogel, den ich gesehen habe, der auf dem aktiven Zug kollidierte bei einer Lachmöwe. Die kriegte also einen Schlag von einer Rotorspitze. Wir beobachten das. Knut Schönfeld war da dabei, der letztes Jahr leider verstorben ist, der mich oft begleitet hat. Und dann flog die vielleicht noch einen Kilometer weiter, aber in einem ganz merkwürdigen Stil. Nicht mehr so normal war ihr Flugstil, der war ganz anders. Und dann fiel sie irgendwann runter und verschwand da in einem Wald. Aber wir hatten da den Auftrag, Zugvögel zu zählen und nicht zu gucken, welche Vögel kollidieren. Das wusste man auch damals nicht, sodass das ein reiner Zufall war. Und deswegen konnten wir auch nicht Kilometer hinterher rennen, um zu gucken, wo liegt die jetzt. Und dann habe ich viel mehr Augenmerk darauf gehabt. Ich habe also viel mehr geguckt, welche Vögel kollidieren und wann. Und dabei ist festzustellen, dass es Wetterlagen gibt, wenn windstill ist beispielsweise, drehen sich eh nicht viel Windräder, gar keine, dann ziehen die Vögel sehr hoch, auch wenn sie leichte Rückenwinde haben. Oder auch bei leichten Südwestwinden oder Gegenwinden im Herbst, dann können die sehr, sehr hoch ziehen. Und da kannst du unten eine Million Windräder stehen haben, nichts passiert. Aber dann gibt es Wetterlagen, die zum Massenzug führen und Wetterlagen, wo Vögel exakt in den Höhen von Windrädern fliegen, egal wie hoch die Windräder wären, selbst wenn sie nur 10 Meter hoch wären oder 500 Meter hoch, könnten sie kollidieren, weil die Vögel dann an manchen Tagen in mehreren Schichten ziehen, in vertikalen Schichten, also übereinander, in verschiedenen Höhen ziehen die. Da haben wir auch Grafiken zugemacht, die sind auch, glaube ich, auf unserer Webseite zu finden. Und das zeige ich auch in meinen Vorträgen. Und dann sind alle Vögel, die fliegen können, die ziehen, die sind grundsätzlich gefährdet. Und ich sage es nochmal, was ich immer wieder sage und was immer wieder falsch dargestellt wird, ja, der Rotmilan kollidiert deswegen, weil er einen Zuflug macht, nach unten guckt. Die meisten Rotmilane kollidieren während des aktiven Zuges und nicht zur Brutzeit. Und dann gucken die nicht nach unten, dann gucken die geradeaus. Und dann denken sie, sie könnten durch die, oder denken in Anführungsstrichen, sie könnten durch die Anlagen hindurchfliegen. Deswegen nenne ich meine Vorträge mittendurch und dann Peng. Weil sie mitten durchfliegen und dann gibt es einen Schlag, den einen triffst, den anderen nicht und dann liegen sie unten. Und da können ganze Schwärme zerschreddert werden, weil die so dicht fliegen und die Rotoren sich schnell drehen, weil manchmal findet der Zug gerade dann, auch wenn stärkere Gegenwinde sind, wir haben sogar schon Massenzüge gehabt bei Buchfingen zum Beispiel, Bergfingen, Staren, wenn fast Sturm war und dann knallten die reihenweise dagegen, sodass man regelrechte Fetzen in der Luft sah, von Rotdrossel, Wacholder draußen, Ringeltauben. Oder ich habe auch beobachtet, dass Vögel die Schnäbel abgehauen wurden, die Beine, die Flügel, das weiß man ja auch. Und manche fallen dann runter. Das war aber immer, während wir systematische Zählungen machten. Und wenn wir dann loszogen, haben wir auch immer mal wieder Vögel gefunden. Die habe ich ja auch schon veröffentlicht dann. Aber wenn man beispielsweise Netze unter diese Anlagen machte und bei solchen Tagen, wo Massenzug ist und Vögel in den Höhen der Windräder ziehen, kann es zu ganz, ganz gravierenden Verlusten kommen, die nach meinen Berechnungen pro Stunde und pro Windrad bei einem bis vier Vögel liegen. Also diese 100.000 Vögel, die immer kolportieren, die Windkraftbefürworter, das ist erstunken und erlogen und hat nichts mit der Realität zu tun. Absolut gar nichts. Ich kann allerdings auf der anderen Seite auch nicht sagen, Vögel können immer kollidieren. Wie gesagt, wenn Winde sind, wo die Vögel sehr hochziehen und alle sehr hochziehen, das gibt's auch, dann passiert gar nichts. Dann fliegen sie Gott sei Dank oben drüber. Aber diese Wetterlagen, die kommen ja auch an mehreren Tagen im Jahr vor, wo die, oder sogar im Frühjahr und im Herbst an vielen Tagen. Es gibt manchmal Tage, da habe ich jeden Tag die Vögel in Höhe der Windkraftanlagen ziehen. Und die werden die nicht abstellen. Die sagen immer, ja, dann stellen wir die Anlagen ab. Wir haben das mal überprüft, wo überall kolportiert wurde, im Fernsehen, im Radio, überall die Windräder, das wäre so stark gar nicht. Beispielsweise die Windräder würden hessenweit abgeschaltet. Nichts ist passiert. Nicht ein einziges Windrad stand. Wir haben das kontrolliert über ganz Hessen. Ich habe nur einmal die Erfahrung gemacht, da weiß ich leider nicht mehr, was das für eine Windkraftfirma war. Die waren sehr, sehr nett so wie, und die waren sogar im Saarland, wo gar nicht mal so viele Kraniche durchziehen. Und immer dann, wenn hier viele Kraniche zogen, machte ich eine Meldung an einen anderen Ornithologen, der gab das an die Windradleute weiter und die haben die Anlagen dann über mehrere Tage abgestellt. Aber das Problem sind ja nicht nur die Schreddereien, sondern es gibt ja auch Barotraumata bei den Fledermäusen zum Beispiel, was ich auch bei Vögeln schon beobachtet habe, auch beim aktiven Zug, dass sie wie von einer unsichtbaren Hand angezogen wurden, weil da ein Unterdruck entsteht, dann fallen sie einfach zu Boden. Und das ist einfach, wenn man sowas sieht, ist das einfach nur widerlich und schlimm. Und das hat dann auch nichts damit zu tun, dass Katzen Vögel fressen. Natürlich fressen die Vögel. Wir können doch nicht alle Katzen abschießen. Und natürlich kommen Vögel im Straßenverkehr um und an Glasfassaden. Aber keine Wespenbussarde oder keine Schwarzstörche. Ne? Da werden Äpfel mit Birnen verglichen. Das ärgert mich jemand. Vor allen Dingen glauben die diese Zahlen dann nicht, diese hohen. Die sagen einfach, ja, der Herr Kraft, das stimmt nicht. Oder weiß ich was, ich kriege Morddrohungen auf dem Telefon, auf dem Handy vor vielen Jahren. Das hat sich Gott sei Dank jetzt gelegt, weil ich mir da auch nichts gefallen lasse. Es tangiert mir auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich da keine Angst habe, weil ich weiß, dass es viele Menschen inzwischen gibt, die halt sehen, dass man den Klimaschutz, der nötig ist, nicht über den Naturschutz stellen kann, was ja Reinhold Messner schon gesagt hat, wenn ich die Natur erhalten will, langfristig, dann darf ich sie nicht zerstören, dann kann ich nicht in die Wälder gehen und kann die Bäume umhauen und sage, ja, in wenigen Jahren ist ja wieder alles gewachsen und so, jeder Baum, der fällt, ist ein CO2-Sink, ein CO2-Senker und diese riesigen Beton- Fundamente, die da in die Wälder reinhauen, die müssen die nicht mal abbauen. Das ist doch eigentlich nur noch eine einzige Farce, dass man überhaupt erlaubt hat, dass Windräder in Wälder gestellt werden. Im Moment bin ich dabei, dass ich diese riesigen Windräder nirgendwo mehr sehen kann, weil sie extrem gefährlich sind. Dazu noch das Landschaftsbild verschandeln, sowieso ein stochastisches System sind. Wenn also kein Wind weht, drehen sie auch die Windräder nicht und giftige Stoffe drin sind und gibt viele, viele Facetten, Infraschall und was es alles gibt. Wir sind ja da auch vernetzt. Sie sind einfach nur eine ökologische Katastrophe. Und diese kleinen Windräder, die werden nicht gefördert vom Staat. Die sind wesentlich weniger schlimm oder vielleicht gar nicht. Denn an den großen kommen ja nicht nur Vögel und Fledermäuse rum, sondern reihenweise Insekten, auch ganze Schichten von Insekten. Und wie will ich von Insektensterben reden, wenn ich überall Windräder in die Wälder knalle, wo dann Schichten von Insekten dranhängen? Das ist doch absurd. Das ist doch so ein Mist, der da abläuft. Und wenn ich in Märchenwälder wie im Reinhardswald Windräder plane, wo wirklich uralte Bäume stehen, wo letztes Jahr die erste Kranichbrut Hessens war, einfach nur eine ökologische Katastrophe. Und das sage ich, ich war ja früher selber grün und so und dachte, das wäre alles okay. Aber da hat sich meine Meinung ganz deutlich geändert, weil ich nicht mehr ideologisch das Ganze angehe und nicht den Klimaschutz über alles hebe, sondern der Artenschutz ist für mich im Moment das Allerwichtigste. Natürlich muss man dafür sorgen, dass man kein Meeresplastik mehr produziert und dass wir weniger Müll produzieren, dass wir keine fremden Länder ausbeuten dürfen, um irgendwelche Batterien bei uns für Handys und für E-Autos zu produzieren. Das sind alles Dinge, die sind gravierend und die sind gravierend schlimm. Aber ich würde mich in jedem Fall dafür einsetzen, dass man diese Kleinwindräder, die es schon gibt, die sind 12 bis 15 Meter hoch so im Durchschnitt, die haben ein Fundament von einem mal einen Meter nur, die drehen sich schon bei geringsten Windgeschwindigkeiten. Und wenn Sturm kommt, schalten die automatisch auf eine konstante Windgeschwindigkeit. Und man kann locker 2 bis 6 Familienhäuser damit abdecken. Die sind oft verbunden mit einem kleinen Speicher und mit der Photovoltaikanlage. Photovoltaik kann da, wo es möglich ist, wo es nicht schädlich ist. In der freien Landschaft würde ich ja auch nicht überall bei uns aufstellen. Auch sehr wichtig sein, sehr sinnvoll sein. Diese Anlagen würden sich ergänzen. Und die werden aber nicht gefördert vom Staat. Ich weiß, dass die großen Firmen das gar nicht wollen. Ich kenne aber Leute, die das finanzieren jetzt oder die mehr und mehr solche Anlagen bauen. Nur es kaufen noch zu wenige Leute, weil sie eben durch die fehlenden Subventionen noch zu teuer sind. Ich weiß aber vom Bundesministerium, vom Bundesforschungsministerium, dass die auch in diese Richtung jetzt mehr forschen wollen. Das Sinnvollste wäre sowieso, das weiß ich von Leuten, die sich sehr gut auskennen damit, wenn man in der Sahara Solaranlagen machen wir, die auch dann so geschützt werden, dass der Staub nicht dauernd drauf liegt und so. Das kann man alles technisch erreichen und dann Wasserstoff produziert, den man irgendwie nach Europa und in die ganze Welt transportieren würde. Da gibt es ja Berechnungen, da könnte man die ganze Welt energetisch mit versorgen. Und da sind ja auch die Leute schon dran und forschen. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten noch. Aber diese riesigen Windräder sind in den Wäldern natürlich auch offshore da. Das ist ganz schlimm. Ich kann das nicht mehr sehen, wie früher Norddeutschland, außer wo es keine Windräder gab und jetzt überall diese Dinger sich drehen. Das ist für den Menschen schlecht. Das ist für die Tiere schlecht. Das ist für alles im Prinzip schlecht. Und trotzdem fördert man das so. Aber Gott sei Dank gibt es nach wie vor Menschen, die sich mit Vehemenz dagegen auflehnen. Und ich wäre froh, deswegen hatte ich es neulich auch bei Facebook gepostet, wenn die Menschen wie diese tapferen Frauen im Iran oder auch in Deutschland sich gegen diese Regierung da wenden, gegen diesen völlig überzogenen Islam, der da stattfindet, dass man Frauen vorschreibt, was läuft, wie die sich anzuziehen haben, gehen die Frauen auf die Straße und kämpfen, da wird eine Revolution kommen, ich hoffe, dass sie gewinnen. So würde ich es mir mal wünschen, dass die Windkraftgegner, die die riesen Windräder nicht haben wollen, auf die Straße gehen in riesigen Mengen und sagen, ihr Leute, ihr macht doch die Natur kaputt. Ich habe mich auch schon mit netten Frauen von Fridays for Future unterhalten und die sind so fanatisch in ihren Klimaschutz, die ließen sich nicht. Ich sag, ihr geht den falschen Weg. Macht erstmal vernünftigen Natur- und Artenschutz. Kümmert euch um Alternativen, die effektiv sind zur Rettung des Weltklimas. Und dann können wir zusammenarbeiten. Das ist aber nie gekommen. So, die sind so verbohrt, viele Menschen, auch leider junge Menschen. Weil klar, sie sind betroffen irgendwann mal und da haben sie große Angst. Aber wir können dem Tod sowieso nicht ständig entfliehen, indem wir Angst haben und dann nur alles ganz schlimm sehen, ne, was sowieso nicht so richtig vorhersehbar ist. Das Einzige, was ich gerne hätte, wenn noch mehr Menschen auf die Straße gehen, protestieren und sagen, ihr Leute, wir müssen andere Alternativen suchen, denn dieses mit den riesigen Windrädern ist überhaupt keine Alternative. Das wird immer so dargestellt. Wir haben ja auch einen schönen Film dazu gemacht, der fast 1 Million Mal übrigens aufgerufen wurde. Und da sieht man doch, dass die Leute die Natur erhalten wollen, dass Artenschutzmaßnahmen sind wichtig. Das läuft ja auch alles in der neuen Bundesregierung, im Bundesforschungsministerium. Da laufen ja richtig gute Sachen. Und wenn man jetzt diese Kleinwindräder vielleicht sponsert irgendwie, wenn man es da schafft, dass sich mehr Leute die einfach in den Garten oder aufs Dach stellen können, mit so einem Mini-Fundamentchen von 1 mal 1 Meter, vielleicht ist es ein bisschen größer bei neuen Anlagen, und guckt, dass da angeblich soll da nichts dagegen fliegen, das glaube ich auch nur wenig, da werden die Schäden weit weniger sein, sowohl für die Tiere wie auch für den Menschen, und man hat was für grüne Energie wirklich getan. Und deswegen bin ich so mit Vehemenz dagegen, weil ich eben diese Erfahrung schon lange habe, was da passiert, und die Leute, die in den Städten wohnen, die vielleicht noch nie sowas gesehen haben, wenn ein Vogel kollidiert, die können das gar nicht nachvollziehen und die sagen, naja gut, das sind nur 100.000 Vögel im Jahr, aber das stimmt nicht. Das sind viel, viel höhere Zahlen. Das geht in die Millionen auch mit den Verlusten. Und bei Insekten ist es ja nicht mehr quantifizierbar, das müssen ja Myriaden sein, da hat ja die Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft da schon Untersuchungen gemacht und festgestellt, dass da ganze Schichten von Insekten dranhängen, wo dann Firmen eingesetzt werden von den Windkraftbetreibern, die diese Insekten dann entfernen.
Es gibt ja Bestrebungen, dass speziell gefärbte Rotoren, Blätter, Kollisionen nicht nur von Vögeln, sondern auch von Insekten angeblich verhindern sollen, weil das dann weniger anziehend wirkt oder besser gesehen werden kann. Hast du sowas schon mal gehört? Glaubst du, das hat Aussicht auf Erfolg?
Ja, natürlich, das ist genauso ein Kokolores, das ist Quatsch. Da kann ich deswegen sagen, das ist Quatsch, weil die Leute nie draußen Zugvogelbeobachtungen gemacht haben. Da kann man Streifen machen oder Punkte auf die Rotoren. Wenn die Vögel ziehen, ziehen die mitten durch, da schreckt er die nicht ab, gerade wenn sie in Rosa dreht, ob der rot, grün, blau oder schwarz oder grün oder gestreift oder gepunktet ist. Das ist doch Blödsinn. Das ist völliger Nonsens. Weil die Leute nicht wissen, wie Massenzug aussieht, die ziehen in breiter Front in riesigen Zahlen durch und ziehen mitten durch die Anlagen. Es gibt da, da wird ja immer beschrieben, ja, es gibt ein Meideverhalten, die meiden diese Preise. Mag ja sein zur Brutzeit, dass Windräder dann gemieden werden. Das kann ich verstehen, ist auch so. Aber zur Zugzeit ist es nicht so. Deswegen fand ich das gut. Ich glaube, war das letztes Jahr, kam doch so ein Urteil raus vom Europäischen Gerichtshof, dass alle Vogelarten auch bei Untersuchungen untersucht, also bei Forschungen an Windrädern untersucht werden müssen. Im Prinzip kann fast jede Art, wir haben sogar schon Rebhühner gefunden oder Fasane, die unten drunter lagen. Wie das möglich war, ist mir selbst unerklärlich, aber es gibt's. Es gibt alle Vögel, die fliegen können, die ziehen, können prinzipiell kollidieren. Deswegen gibt es auch für mich keine windkraftsensiblen Arten, weil das nicht für den Zug zutrifft. Der Zug selektiert nicht, da gibt es nicht Arten, oh, ich bin heute mal windkraftsensibel, dann fliege ich dagegen und eine andere Art, ich bin aber nicht windkraftsensibel, ich fliege nicht dagegen. Das ist Blödsinn. Und diese Farben nützen absolut gar nichts, genauso wie diese automatischen Geräte, die es jetzt gibt, die die Vögel erkennen. Wie soll denn das beim Massenzug funktionieren? Das ist doch technisch gar nicht leistbar. Das ist doch auch wieder so ein Humbug.
Die Frage ist natürlich auch, in welcher Entfernung die die erkennen, weil so eine Windkraftanlage bleibt ja nicht einfach stehen. Also von jetzt auf gleich, wenn sie einen Vogel erkennt. Das kann ja so gar nicht funktionieren.
Ja, und das Problem ist, dass die Leute, nur die, die Zugvogelzählungen kennen, die wissen, wie es aussieht, wenn Vögel ziehen, wenn Massenzug ist. Das ist manchmal unglaublich. Ich kann mich erinnern, dass ich mit der Mutter mal vom Sven Portig auf dem Dach stand. Da hatten wir einen Feldlerchentrupp, der war mindestens 20 Kilometer lang. Der hörte gar nicht mehr auf. Es gibt Tage, an denen die Buchfinken von Horizont zu Horizont ziehen. Oder auch riesige Kiebitztrupps, die in die Zehntausende gehen. Hatten wir alles schon gehabt. Oder Saatkrähen früher, die sind ein bisschen weniger geworden, weil gar nicht mehr so viele abziehen. Oder auch Drosseln, Rotdrosseln, Wacholderdrosseln und Stare. Es gibt ja viele Schwarmvögel, Ringeltauben, die zu 10.000 manchmal. Wir haben auch oft Trupps, die mehrere Tausend stark sind. Wenn die da durchrauschen, das kann man oft an solchen Tagen gar nicht mehr quantifizieren. Da sind wir nicht mehr am Zählen, sondern nur noch am Schätzen. Und irgendwann weiß ich, habe ich mal eine Zugvogelzählung abgebrochen, weil das einfach zu viele Vögel waren. Und wenn man sieht, wie die mitten durch die Anlagen brettern, auch die Kraniche, das ist einfach schlimm. Da können durch die Masse so viele Vögel kollidieren. Und das ist ja auch, wie ich vorhin schon sagte, nur ein Aspekt des Negativen an den riesigen Windrädern. Und an den Offshore-Anlagen kann ich mir vorstellen, dass die ja auch noch für, weiß man inzwischen, auch für Wassertiere, für Wale und Fische schädlich sein können.
Genau.
Und dann viele Vögel, die fliegen übers Meer in auch verschiedenen Höhen, niedrig, höher. Da kann man machen, was man will. Da werden sicherlich immer welche kollidieren. Und die zu finden, ist natürlich viel schwerer als an Land, alles mal abzusuchen.
Ein tolles, langes, spannendes Gespräch haben wir gehabt. Ich freue mich sehr, dass wir es hinbekommen haben, auf die Reihe gekriegt haben und uns so lange so angeregt unterhalten haben und du in bester Manier völlig frei erzählt hast. Genau, und du bist unser allererster Podcast-Gast und vertreten in der allerersten Folge, passt ja gut zu einem Autoren der allerersten Stunde.
Meine Güte, dann gehe ich ja hier heute raus mit 2 Zentimetern größer.
Ja, ganz genau, das hoffe ich.
Ich bin stolz wie Oscar.
Das hoffe ich sehr, dass dir das auch Spaß und Freude gemacht hat und dass wir...
Ja, den Spaß und Freude lasse ich dann heute Abend beim Tanzen aus.
Super, das mach mal. Und wir hören uns natürlich so auch wieder, aber bestimmt auch mal wieder in irgendeiner Podcast-Folge. Und das war's auch schon mit der ersten Folge unseres neuen Podcasts Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, uns zuzuhören, und Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiederhören!